Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Leicht und zugleich klug. So würde ich das Buch beschreiben, um das es heute geht. Und ich würde ihm Bekennermut attestieren und einen gewissen Hang zur Provokation. Das Buch, das vor einer Woche erschienen ist, heißt Unter Heiden. Und auch der Untertitel seines Buchs zeigt, der Mann hat Mut, denn mit dem, was er da sagt, prallt man in seinem Milieu auf Unverständnis oder Spott. Warum ich trotzdem Christ bleibe. Der Autor heißt Tobias Haberl. Er arbeitet für eine der wichtigsten Zeitungen des Landes, für die Süddeutsche. Wir haben das Gespräch Ende September aufgezeichnet. Dazu herzlich willkommen. Vor gut einem Jahr. Da erschien ein SZ-Magazin, also das Magazin der Süddeutschen Zeitung, das es in sich hatte. Es ist als Beilage zur Süddeutschen eines der größten Magazine hierzulande, mit einer Auflage von rund einer 500.000. An jenem 31. März 2023 war da zu lesen, Mein Gott. Im Heft dann ein Essay von Tobias Haberl, der Wellen geschlagen hat, jetzt Anfang Oktober 2024, hat er den Essay fortgeschrieben und ein Buch draus gemacht mit dem Titel Unter Heiden, warum ich trotzdem Christ bleibe. Haberl lehnt sich weit aus dem Fenster, vertritt steile Thesen. Was man zu Tobias Haberl sonst noch wissen muss, er ist 49 Jahre alt, im tiefsten bayerischen Wald geboren. Er ist katholisch, was die Konfession betrifft, und von den vielen Büchern, die er geschrieben hat, kenne ich neben dem neuesten auch die große Entzauberung. Herr Haberl, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Haberl, klären wir mal ein paar Dinge vorab. Das ist ein sehr persönliches Buch. Richtig oder falsch?
Definitiv richtig.
Es besteht die Gefahr, dass Sie mit Ihren Thesen Ihre Freunde und Bekannten verlieren, richtig?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also meine Freunde, meine engsten Freunde wissen, dass ich gläubig bin, akzeptieren das auch. Und je weiter man dann nach außen geht im Bekanntenkreis, da kann es vielleicht schon so ein paar Überraschungen oder ein paar Überraschte geben. Aber damit, glaube ich, kann ich gut leben. Und die auch.
Suchen Sie mit diesem Buch neue Freunde, richtig oder falsch?
Total falsch. Also ich würde nie ein Buch schreiben, um Freunde zu suchen.
Sind Sie ein Romantiker, richtig oder falsch?
Definitiv richtig.
Sie sehnen sich nach Harmonie und wollen dennoch provozieren?
Jein, Harmonie, aber nicht um jeden Preis und nicht immer und überall. Weil ich glaube, dass natürlich Provokation, Streit, Diskurs sehr wichtig sind, was nicht heißt, dass ich es gerne in einer Beziehung oder in einer Familie auch mal harmonisch zugehen darf, aber wie gesagt, nicht um jeden Preis, nein.
Das Buch wird finanziell gesponsert von der römisch-katholischen Kirche, richtig oder falsch?
Falsch, natürlich.
Sie haben Verständnis für jene, die auf der Basis negativer Erfahrungen sich von ihrer Kirche mit Grausen abwenden, richtig oder falsch?
Richtig, ich habe großes Verständnis für Menschen, die negative Erfahrungen mit der Kirche oder mit Klerikern gemacht haben. Das ist auch was, wo man aufpassen muss, wie man darüber spricht, wenn man selber nur gute Erfahrungen gemacht hat. Aber ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, dass gewisse Leute mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, nach allem, was in den letzten Jahren ans Licht gekommen ist.
Tobias Haberl, es gibt mehr als richtig oder falsch, deshalb jetzt Schluss mit dieser Ouvertüre. Lassen Sie uns an einem Punkt in die Tiefe gehen, bei so einem lebenslustigen Typen wie Ihnen, wenn Sie einmal auf der Straße oder im Café über den Weg laufen, da erwarte ich alles Mögliche, aber nicht, dass dieser Mann ein ganzes Buch über den Glauben und die römisch-katholische Kirche schreibt. Warum mussten Sie das tun?
Ich habe mir lange selber gar nicht so viel Gedanken um meinen Glauben gemacht. Zwei Gründe. In den ersten 20 Jahren war er selbstverständlich. Ich bin christlich erzogen worden, bin in die Messe gegangen, habe gebetet. Der Landstrich, in dem ich groß geworden bin, im Bayerischen Wald, da war katholisch sein eine Selbstverständlichkeit. Getuschelt wurde über die, die nicht in der Messe waren. Ich war dann zwischen meinem 20. und ungefähr 40. Lebensjahr relativ weit weg vom Glauben. Ich habe auf einmal so viel Freiheit erfahren, so viel Autoritäten abgeworfen, habe die Welt erlebt, dass ich darüber Gott ganz vergessen habe und kehre jetzt seit einigen Jahren wirklich mit großer Wucht, nicht ich, sondern der Glaube kehrt zu mir mit großer Wucht zurück. Nun ist es so, dass man heutzutage, wenn man sagt, man glaubt an Gott und ist noch dazu immer noch Mitglied in der Kirche, noch dazu in der katholischen Kirche, da muss man sich gelegentlich dafür rechtfertigen, wird vielleicht sogar kritisiert oder angegriffen. Und ich hatte, glaube ich, es muss sich irgendwas angestaut haben. Ich glaube, ich wollte einfach mal formulieren, warum ich glaube, woran ich glaube und warum ich der Überzeugung bin, dass so eine spirituelle, transzendente Perspektive für eine Gesellschaft, gerade für eine moderne und immer digitaler werdende Gesellschaft, ganz, ganz wichtig ist. Letztlich ist es eine Einladung an all die Menschen, die nicht an diese unsichtbare Welt glauben, einfach mal zuzulassen, dass es Gott vielleicht doch geben könnte.
Auch wenn Sie sich als gläubig verstehen, auch Sie haben Angst.
Ja, ich habe Angst. Es ist nicht so, dass der gläubige Mensch gefeit ist vor den Tragödien des Lebens oder auch vor Angst. Auch ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem Alleinsein. Manchmal wache ich nachts auf und mir fällt plötzlich ein, dass es mich eines Tages nicht mehr geben wird. Selbstverständlich macht mir dieser Gedanke Angst. Aber als jemand, der das Gefühl hat, dass Gott ihn wahrnimmt, dass er ihn erkennt, habe ich einen Schatz, eine Art von Hilfe zur Hand, mit dieser Angst umzugehen. Viele Menschen denken immer, wenn man betet, ändert man die Wirklichkeit. Ich glaube schon, dass das geschehen kann. Ich glaube aber, dass es die absolute Ausnahme ist. Wenn ich bete, dann ändert sich nicht die Wirklichkeit, sondern mein Verhältnis zu ihr. Also mir wächst auf einmal eine Kraft zu, um mit den Tragödien des Lebens besser umgehen zu können.
Ganz zu Beginn des Buches machen Sie sich ja doch auch ein wenig lustig über Ihren eigenen Titel Unter Heiden. Warum ist der so ein bisschen schräg?
Eigentlich müsste das Buch Unter Ungläubigen oder Unter Gottlosen heißen, weil ich ja in den Passagen, wo es um mein Umfeld geht, um mein Arbeitsumfeld und meine Nachbarschaft, geht es vor allem um Menschen, die einfach nicht mehr an Gott glauben, weil sie sagen, von der Wissenschaft widerlegt, von der Aufklärung widerlegt und die überhaupt kein Verständnis dafür haben, wie man immer noch in der Kirche sein kann nach dem Missbrauchsskandal und wie unzeitgemäß die Kirche ist etc. Heiden sind ja Menschen, die sehr wohl an Götter glauben, die alten Römer, die alten Griechen, die Wikinger waren Heiden, nur eben nicht an den christlichen, muslimischen, jüdischen Gott. Das ist eigentlich ein bisschen gemogelt, aber mir gefiel dieser Titel, also erstens hieß der Essay schon so und der ist so griffig und in der Umgangssprache funktioniert er einfach perfekt. Man weiß, ein Heide ist jemand, der mit dem christlichen Gott nichts anzufangen weiß und deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach bei diesem Titel zu bleiben.
Nun gibt es aber auch die Gegenposition, die finden, dass die Kirchen nach wie vor zu viel Einfluss haben. Das werden viele Hörerinnen und Hörer denken, Einfluss in Politik, in öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter. Die würden ihrem Titel widersprechen und wohl eher formulieren unter Christen, unter Kirchen.
Ja, also es gab ja damals auch eine Replik im SZ-Magazin von einem meiner Chefredakteure, der sich als Atheist bezeichnet und die These verteidigt hat, dass er sich immer noch in einem Land fühlt, das viel zu christlich ist. Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Also ich verfolge in meinem Buch eigentlich die These, dass die Kirche natürlich eine gesellschaftspolitische Kraft ist. Sie schafft Räume der Stille, sie schafft Rhythmus, sie schafft Gemeinschaft. Das sind für mich alles sehr, sehr wichtige Dinge. Aber was mir in den letzten Jahren zu kurz kommt, ist eigentlich die Metaphysik, die Transzendenz. Also als würde sie ihren Markenkern eigentlich verlieren. Und mir geht's also eher darum, den Blick so ein bisschen neu zu justieren und von dieser gesellschaftspolitischen Richtung wegzulenken zum Wesentlichen zurück.
Tobias Habel, Publizist und Autor beim SZ-Magazin im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über sein Buch Unter Heiden. Herr Habel, lassen Sie uns mal jetzt anknüpfen an den Untertitel, warum ich trotzdem Christ bleibe. Sie fühlen sich als Christ oft isoliert und irgendwie unter Druck, aber woraus resultiert das?
Das hat damit zu tun, dass ich mich überwiegend in einem Umfeld bewege, in dem die Menschen meinen Glauben nicht nachvollziehen können. Ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung, eine linksliberale Zeitung, eher kirchenkritisch. Ich wohne in einem gentrifizierten Viertel in München, dem Glockenbachviertel. Lauter freundliche, nette Menschen, aber eher sozusagen politisch im links-grünen Spektrum verortet. Auch eher glaubensfern, würde ich sagen. Und auch viele meiner Freunde und Bekannten können mit dem Glauben wenig anfangen. Also wenn man mit Leuten über den Glauben spricht, merke ich, dass viele eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich ablehnen. Also es ist wahnsinnig viel Unwissenheit. Und ich habe dieses Buch schon auch deswegen geschrieben, um so ein bisschen einfach mal zu erläutern, was ist das eigentlich und wie geht das eigentlich, im 21. Jahrhundert katholisch zu sein und an einen Gott zu glauben, den ich ja auch selber noch nie gesehen habe.
Lassen Sie mich mal eine Passage zitieren, damit Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen so den Sound, den Ton mitkriegen. Ich zitiere mal: Es ist ein belastendes Gefühl, Teil von etwas zu sein, das sich in Auflösung befindet. Es ist, als wäre die eigene Identität bedroht, als müsste man sich schämen oder irgendwie tarnen. Da ist man seit 50 Jahren in der Kirche und auf einmal schütteln alle den Kopf oder zeigen mit dem Finger auf einen. Zitat Ende. Ich würde sagen, mal macht sie das unsicher, mal macht es sie trotzig, aber Trotz überwiegt.
Naja, es ist ein widersprüchliches Gefühl. Also du bist irgendwo und auf einmal laufen ganz, ganz viele Menschen in die andere Richtung. Das wirft natürlich Fragen auf. Ja?
Die können ja auch recht haben.
Sie können ja auch recht haben. Habe ich was übersehen? Bin ich zu stur? Bin ich vielleicht zu wenig kritisch mit meiner Kirche? Sollte ich mitlaufen mit denen? Ich habe mich dagegen entschieden, mitzulaufen, obwohl ich auch natürlich mit meiner Kirche hadere. Ja? Und dieser Missbrauchsskandal, der ist so schnell auch nicht gut zu machen, weil er auch noch schlecht aufgearbeitet wurde und unaufrichtig. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden zu bleiben, weil ich glaube, Kritik üben von innen ist immer besser als von außen. Und weil ich auch glaube, dass vollkommen zu Recht in den letzten Jahren über Missbrauch, Vertuschung, Rekordaustritte und so weiter berichtet wurde. Ich glaube aber auch, und deswegen habe ich das Buch geschrieben, der Scheinwerfer auch mal wieder in eine andere Richtung gelenkt werden muss, nämlich auf die strahlende Seite des Glaubens und auch der Kirche. Es gibt in ihr eben nicht nur das Schlechte und Missbrauch, es gibt in ihr auch unglaublich viel Trost und Schönheit und Hoffnung und ganz viele Kleriker, die sozusagen unsichtbar, ohne dass sie den ganzen Tag auf Instagram darüber berichten, ganz viel Liebe, Wärme und Trost in unsere Gesellschaft bringen. Ja, also ich glaube, viele der Kirchenkritiker machen sich nicht bewusst, dass unsere Gesellschaft, auf die sie ja so stolz sind, pluralistisch, freiheitlich, dass vieles damit zu tun hat, dass unser Land und das Mittel- und Westeuropa seit Jahrhunderten christlich geprägt ist. Also man muss einfach nur das Grundgesetz sich zur Hand nehmen und durchlesen und man wird sehr, sehr viele Spuren des Christentums darin finden.
Zu meiner Rolle in dieser Sendung gehört natürlich auch, dass sich Ihre Thesen auch in Frage stellen. Wir sind zwei älter werdende Männer, die nostalgisch, sentimental, romantisch und sehnsuchtsvoll sich womöglich zurücksehnen in eine andere Zeit?
Also ich sehne mich nicht nach einer anderen Zeit. Ich werde da manchmal damit aufgezogen von Freunden, Sehnsuchtsklumpen und Nostalgiker und so. Das trifft es aber ehrlich gesagt nicht ganz. Ich lebe gerne in der Gegenwart. Ich genieße auch gern die Vorzüge, die Errungenschaften. Auch ich bin ein digitaler Mensch, ja, schaue zu oft aufs Handy und habe vor kurzem irgendwie das Wimbledon-Finale von 1991 zwischen Boris Becker und Michael Stich komplett auf YouTube angeschaut. Ich bin dankbar für solche Möglichkeiten. Wenn die Kirche als unzeitgemäß beschrieben und kritisiert wird, dann bin ich aber immer vorsichtig. Das irritiert mich ein bisschen, weil unzeitgemäß ist natürlich eine problematische Vokabel. Es ist nicht objektivierbar, was zeitgemäß oder unzeitgemäß ist. Es kommt darauf an, wer spricht. Ja? Also einer wie Jan Böhmermann, für den ist die Kirche das Letzte. Aber für viele kranke, einsame, sterbende Menschen ist sie die letzte Hoffnung. Also mich interessiert gar nicht so sehr, was ist zeitgemäß, was ist unzeitgemäß. Eher, was ist richtig oder was ist falsch, was ist nützlich oder schädlich, was ist wahr oder was ist unwahr. Und deswegen glaube ich, dass die Kirche als unzeitgemäße Kraft ganz wichtig ist in einer Gesellschaft, die sich immer weiter beschleunigt, die auch, wenn man jetzt über Biopolitik spricht, also einfach nur den technologischen Fortschritt in den Blick nimmt, ja auch der gespenstische Möglichkeiten inzwischen zur Verfügung stehen. Und da halte ich es für durchaus sinnvoll, dass es eine Kraft gibt, die auch mal sagt, vielleicht sollte man nicht alles tun, was technisch möglich ist. Und lasst uns mal überlegen, wohin uns so eine blinde Technikgläubigkeit eigentlich führt. Also vielleicht könnte man sagen, sie muss auf zeitgenössische Art unzeitgemäß sein.
Und vielleicht ist ja auch das zeitgenössische unzeitgemäß sein, was sie sich vielleicht von der Kirche wünschen, das neue rebellisch sein.
Ja, vielleicht ist es so, aber man sollte nicht um der Rebellion willen rebellisch sein. Und man sollte auch nicht ein Buch über den Glauben und über Gott schreiben, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist jetzt nun mal ein persönliches Glaubensbekenntnis und ich erzähle natürlich auch viel über mich. Ich war viele Jahre mit einer Buddhistin liiert. Ich habe selber mal eine Nahtoderfahrung gemacht. Das ist alles in dieses Buch eingeflossen. Aber in letzter Konsequenz geht es natürlich nicht um mich, sondern es ist eine Einladung, einfach mal die Rationalität und den Pragmatismus und diese ständige Liebe zur absoluten Berechenbarkeit, also das nur zählt, was sichtbar und nachweisbar ist, einfach mal in Frage zu stellen und über Bord zu werfen und sich auf das Göttliche einzulassen. Dazu ist es natürlich notwendig, diesen Alltag, der voller Impulse und Reize und Digitalisierung ist, einfach mal auch zu unterbrechen, in die Stille zu gehen, damit mal überhaupt etwas passieren kann. Und daran scheitern ja schon die meisten Menschen.
Sie sehen diese Gesellschaft nicht auf dem besten Weg. Das ist mein Eindruck bei der Lektüre und auch wenn ich Ihnen zuhöre.
Das ist richtig. Ich bin kein Apokalyptiker und kein Schwarzmaler und ich erkenne schon die Vorzüge der westlichen Gesellschaft. Ja, ich bin kein Reaktionär und kein Feind des Westens, um Gottes Willen. Ich lebe wahnsinnig gern hier unter diesen Bedingungen. Aber ich sehe eben schon auch die Kehrseite von zunehmender Digitalisierung und ich lese auch die Texte über Vereinzelung, über Burnout, über Entfremdung. Und ich interessiere mich so ein bisschen über das, woran im Silicon Valley geforscht wird. Ewiges Leben, Transhumanismus. Was wird in 10, 20, 50, 100 Jahren möglich sein? Und ich gebe schon zu, dass mir diese Aussichten etwas Angst machen, weil ich glaube, dass schon auf dem Prüfstand steht der Mensch selbst, also das Humanum. Also ich habe vor ein paar Tagen in der FAZ gelesen, inzwischen berührt der durchschnittliche Handynutzer sein Mobiltelefon 2600 Mal am Tag. Was ist das für eine Freiheit? Also wir reden, glaube ich, von einer Sucht, die inzwischen gesellschaftlich akzeptiert ist. Und wir reden auch von Autoritäten, Tech-Firmen, sehr intransparente Tech-Propheten und Gurus mit unglaublich viel Geld, die extrem in unser Leben und in unseren Alltag hineinregieren. Viel mehr, als Gott das jemals getan hätte oder tun würde. Und ich finde interessant, dass das sehr vielen Leuten nicht auffällt, wie eigentlich so Freiheit und Selbstbestimmung immer mehr schwinden zugunsten von Komfort und Bequemlichkeit und irgendwie auch Berechenbarkeit.
Sie machen es potenziellen Kritikern und Kritikern an einigen Stellen allerdings leicht, etwa wenn sie sich outen, Papst Benedikt den 16. für einen ganz großen Papst zu halten oder wenn sie die sogenannte alte Messe besuchen und das nicht in einem traditionalistischen Sinn, sondern weil sie die Tradition wertschätzen, wie sie sagen, wollen sie möglichst viele Leserinnen und Leser der kirchlichen Mitte vergraulen.
Das will ich auf gar keinen Fall. Das Buch ist schon auch ein Plädoyer für religiöse Vielfalt. Ich schreibe ja auch über mein Interesse und meine Faszination für andere Religionen, Buddhismus, Hinduismus, Stammeskulturen. Und es ist auch ein Plädoyer für Vielfalt innerhalb der christlichen oder auch der katholischen Kirche. Ich mag nicht, wenn viele sich immer in einem Lager verorten und nur das eigene für das einzig Richtige halten. Also ich sehe es an mir, dass sich diese Widersprüche wunderbar auflösen lassen. Ich mag die alte Messe sehr gern, nicht weil ich politischer Rechtsausleger bin, sondern weil ich in ihr Dinge erfahren kann, die ich sonst nirgendwo erfahren kann. Ich empfinde eine tiefe Ehrfurcht. Ich merke, wie in dieser strengen, in dieser choreografierten Form eine große Freiheit und eine große Schönheit liegt. Und es gibt Leute, die sagen, die alte Messe ist die einzig gültige Messe. Das würde ich aber nie sagen. Ja, ich wechsle ab. Ich gehe auch in die Messe von Rainer Maria Schießler in München, bundesweit bekannt, ja, und der macht mir manchmal ein bisschen zu viel Witze und manchmal ist eine Pointe ein bisschen zu flapsig. All diese Dinge haben nebeneinander und miteinander Platz und deswegen will ich niemanden vergraulen, sondern eben eigentlich eher die Leute dazu bringen, dass sie sich zusammen an den Tisch setzen, um gemeinsam zu überlegen, ob der andere vielleicht auch mal recht haben könnte, ob man ein bisschen zu verbohrt ist oder sich mal einer anderen Perspektive öffnen sollte. Für die Kirche gilt das Gleiche wie für die Gesellschaft an sich. Ja, raus aus diesen homogenen Gruppen, ran an die Tische, Bier bestellt und gemeinsam diskutiert.
Tobias Haberl, Ihre Hinwendung zur Religion ist einerseits sehr persönlich motiviert, das haben Sie auch schon gesagt. Ihre Hinwendung ist letztlich auch politisch. Neben den angesprochenen Punkten, was macht Ihnen besonders Sorgen gesellschaftlich?
Also politisch ist das Buch. Es ist ein Buch über den Glauben, aber es ist durchaus auch ein gesellschaftspolitisches Plädoyer. Ich habe den Eindruck, die Menschen werden unfreier. Ich habe den Eindruck, das Internet connectet uns nicht miteinander, wie es oft heißt, sondern entfremdet uns eigentlich voneinander. Und das hat jetzt nur am Rande mit dem Glauben zu tun. Aber der Glaube ist eben für mich in dieser Logik, die ja fast systemisch geworden ist, jeder muss ja irgendwie mitmachen. Man kann sich ja, wenn man sich nicht aus der Gesellschaft rausschießen will, sich diesen Dingen gar nicht mehr verweigern. Und der Glaube an Gott ist für mich schon sozusagen das ganz andere, das mich von dieser Logik, von der man ja auch mitgerissen wird, ja, immer wieder erlöst. Und deswegen begebe ich mich ganz bewusst, wenn ich bete oder wenn ich die Messe besuche, eben in diese Räume der Stille. Ich mache alle 1-2 Jahre Exerzitien im Kloster, das sogar in einem sehr strengen, kontemplativen Kloster, Benediktiner in Südfrankreich. Und es ist nicht leicht, ja? Also auf einmal in diese radikale Stille und Isolation zu gehen. Aber aus dieser Stille heraus kriegt man einen gnadenlosen Blick auf den Alltag, den man sonst führt, auf die Gesellschaft, auf das, was uns wichtig ist, worum es geht. Und ehrlich gesagt ist das oft auch ein deprimierender Blick. Also ich habe schon das Gefühl, als würde unsere Gesellschaft am Wesentlichen vorbeileben. Das kann ich nicht leugnen.
Und Sie sagen auch sinngemäß, seit sich die Kirchen lehren, ist gesellschaftlich nicht unbedingt alles besser geworden. Gibt es denn da einen Kausalzusammenhang?
Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft besser wird, wenn die Gläubigen weiter verschwinden, wenn die Kirchen weiter an Einfluss verlieren. Es zeigt sich mir auch jetzt schon. Also die Autoritäten verschieben sich nur. Und manchmal habe ich den Eindruck, als meinen wir, wenn wir von Freiheit reden, einfach nur die Tatsache, dass wir unsere Abhängigkeiten ständig wechseln. Es gibt einen wahnsinnig interessanten Satz von Lacan, dem Philosophen und Psychoanalytiker, der heißt, wenn Gott tot ist, ist alles verboten. Das klingt erstmal absurd, aber er glaubt, dass wenn die Autorität Gott wegfällt, das eigene Unbewusste übernimmt und eigentlich alle Genüsse sabotiert. Also man stürzt die Autorität, aber das eigene Unbewusste bringt noch stärkere, noch rigidere Autoritäten hervor. Und wenn ich mich so umschaue, wie manche Menschen sich verhalten, wo man schon nicht mehr genau weiß, ist es jetzt noch ein Mensch oder ist es schon ein Algorithmus, dann gebe ich Lacan da in Teilen durchaus recht. Also wir leben schon in einer sehr angstgetriebenen Vorsorgegesellschaft. Mir fehlt da manchmal ein bisschen die Lust auf das Abenteuer, auch auf das Abenteuer, sich auf den Glauben einzulassen.
Was fehlt dieser Gesellschaft am meisten?
Rituale entlasten, Tradition tröstet, Stille ist ganz wichtig. Die Unterbrechung dieses digitalisierten Alltags, von dem ich vorher gesprochen habe, und dass das Leben einen Rhythmus hat, ja, der Morgen, der Mittag, der Abend, den man mit Gebeten begleiten kann, die Woche, das Jahr, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Seitdem das Internet seine Pforten rund um die Uhr geöffnet hat, hat das Leben seinen Rhythmus verloren. Ich glaube aber, dass der Mensch eine Art von Rhythmus braucht, ja, einatmen, ausatmen, Anspannung, Entspannung. Um all diese Dinge geht's auch in einem gläubigen Leben.
Tobias Haberl war das, Mitarbeiter des SZ-Magazins und Autor mehrerer Bücher über sein am 2. Oktober erschienenes Buch Unter Heiden, warum ich trotzdem Christ bleibe. Es ist erschienen im Verlag BTB. 288 Seiten kosten 22 Euro. Tobias Haberl, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Danke fürs Zuhören.
Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Dazu erwartet Sie Sören Brinkmann. Sein Thema: erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen. In Deutschland häufen sich die krankheitsbedingten Fehltage. Ich bin Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zu
zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der Deutschlandfunk-App.